dass das Kind wirklich auf zellulärer Ebene weiß, ich bin fein, so wie ich bin. Ich muss nicht mein ganzes Leben mit Ängsten und Kompensationsstrategien irgendwie mich über Wasser halten, heißt, dass Energie für Gesundheit zur Verfügung steht.
Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt eine Überzeugung von mir, dass Kinder auch die Lehrer ihrer Eltern sind. Und dass diese Kraft, die Kinder mitbringen, um für diese Bindung zu kämpfen, ein unglaubliches Potenzial ist.
Aber die Verbundenheit ist dann da, wenn der Mensch sich wohlfühlt und ins Vertrauen geht, es kommt schon wieder, wenn es soweit ist. Auch wenn es offensichtlich gerade keine enge Bindung gibt, weil das Kind die ganze Zeit nur bei der Mutter bleiben will. Das ist totales Tabuthema, ich sehe das sehr oft. Und es ist so schambehaftet. Und wenn man das den Eltern dann sagt, sie können gerade ihr Kind nicht ausstehen, oder? Und es ist okay. Das geht mir auch manchmal so zum Beispiel irgendwas, ne, weil. Was ich sage, hat halt manchmal Gewicht in der Praxis. Aber wenn man sowas sagt, dann merkt man, wie denen ein Stein von den Schultern fällt, dass sie es einfach sagen dürfen. Hallo und herzlich willkommen beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Mein Name ist Desiree Ratter, ich bin dreifache Mutter und Kinderärztin. Ich helfe Müttern dabei, ihren Kindern eine glückliche und gesunde Kindheit zu schenken, ohne dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Es wird einer der Kernpodcasts sein, weil es um die Vorstellung meines absoluten Lieblingsthemas Verbundenheit geht. Und ich habe heute entschieden, dass ich das nicht alleine besprechen möchte, weil mein großer Lieblingsmensch, um über das Thema Verbundenheit zu reden und es noch weiter zu beleuchten, ist Annette. Und ich würde Annette gern vorstellen. Sie war zwar schon mal da und wird wahrscheinlich noch öfters da sein. Aber sie ist hier als Journalistin, Regisseurin, Filmproduzentin und schon fast eine Art Mentor für mich geworden in den letzten Monaten. Und ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, weil ich selber immer nie weiß, was ich dann wieder heute Neues mitnehme, liebe Annette.
Danke, dass ich da sein darf und ich genieße unsere Gespräche sehr und unterhalten uns ja heute über ein wahnsinnig wichtiges Thema, quasi dein Herzensthema, Verbundenheit.
Ja, ich finde es wichtig, dass wir eine Episode haben, wo wir darüber sprechen, was ist das denn überhaupt? Weil ich glaube, die meisten nicht verstehen, was ich verstehe, ist ja auch klar, es ist ein Wort, ne? Und ein Wort wird dann gefiltert und abgespeckt in jedermanns Interpretation. Deswegen habe ich schon oft festgestellt, dass die meisten nicht das Gleiche denken, wenn ich Verbundenheit sage. Und tatsächlich bist du die erste und einzige bis jetzt, wo ich das Gefühl von Anfang an hatte, dass sich bei uns durch das Wort ist wie ein Schlüsselloch und dann eröffnen sich da hinten Dimensionen und die sind sehr deckungsgleich bei uns. Und deswegen finde ich das sehr schön. Wenn ich mit dir rede, habe ich immer das Gefühl, wir treten in den gleichen Raum ein und dann beleuchtest du nochmal ganz andere Facetten, als ich beleuchtet hätte. Und danach habe ich mehr gesehen von dem Raum als vorher. Und das fände ich schön, wenn wir das heute machen für unsere Zuhörer.
Absolut.
Soll ich anfangen? Du bist zwischendurch, hört man dich nicht sprechen, ne?
Nee?
Manchmal ist ein Wort verschluckt, aber absolut habe ich gehört. Darf ich anfangen?
Bitte.
Okay. Also in meiner Ausbildung habe ich Verbundenheit definiert als die innige Beziehung zu der eigenen Essenz, das erkläre ich auch gern gleich nochmal, zu etwas anderem, also einem Lebewesen oder einem anderen Menschen. Und zu etwas Größerem, sei es die Natur oder Gott oder das Universum, aber Teil von etwas Größerem zu sein. Und diese drei Aspekte zusammen machen für mich Verbundenheit aus und sie spiegeln aber auch die verschiedenen Facetten des menschlichen Seins. Also ich habe in meinem Buch auch beschrieben, was für mich die kindliche Anatomie ist aus Körper, Geist und Seele. Und diese drei Aspekte werden durch diese drei Aspekte der Verbundenheit sozusagen vertreten, weil oft denken Leute oder Zuhörer, dass ich Bindung damit meine. Und da wollten wir einfach nochmal genauer darauf eingehen, was eben der Unterschied für uns ist. Und wenn ich sage, Verbundenheit hat diesen einen Aspekt, die Verbindung zu seinem Wesenskern, dann ist das zum Beispiel Darf man sich das so vorstellen, dass jeder Mensch ja mit einer DNA auf die Welt gekommen ist und in der DNA ist eine Idee davon drinnen, wer bin ich? So wie zum Beispiel der Kirschbaum von Anfang an weiß, es wird ein Kirschbaum und je mehr ein Kirschbaum die Erfahrungen bekommt, Sonne, Tag, Nacht, Frühling, Winter, die pH-Wert der Erde, desto mehr kann er sein Ich zum Ausdruck bringen und desto schöner ist der Kirschbaum, als wenn man versucht, einen Rhododendronbusch draus zu machen und den pH-Wert des Bodens anzupassen und so weiter. Und genauso haben auch alle Kinder und auch alle Erwachsenen waren ja auch Kinder, also alle Menschen, haben eine Idee davon in sich, was ihr Kern ist, wer sie werden, was ihre Essenz ist, was ihr Potenzial ist. Und das Wort Potenzial würde ich auch gerne in dem Kontext auch nochmal kurz ansprechen, weil das ist sowas, was da denken immer alle, das wird da jetzt so esoterisch, aber Potenzial heißt, dass der Mensch mit einer Anlage und vielen Möglichkeiten gekommen ist, so wie der Kirschbaum mit dem Potenzial gepflanzt worden ist, dass er ein Kirschbaum wird. Und dann ist die Frage, darf er das in seinem Leben ausdrücken? Und je mehr er das ausdrücken darf, was er in sich trägt, desto mehr ist er verbunden mit sich, seiner Essenz, seinem Potenzial. Habe ich das so erklärt, dass man das versteht, was ich meine?
Perfekt. Für mich perfekt, ja. Aber da hast du ja auch eigentlich schon ganz nebenbei eins der Hauptprobleme, also das Problem, das wir heute haben, ist ja, dass wir in einer gewissen Getrenntheit leben. Getrenntheit in Form von, dass wir sehr konzentriert sind auf uns selber. Aber diese Konzentration ist eigentlich mehr, wie soll ich sein? Was sind die Anforderungen, wie ich sein soll? Wie soll ich aussehen? Was soll ich wissen? Was soll ich können? Wie soll ich mich darstellen? Was wenig damit zu tun hat, wer ich wirklich bin. Und wenn ich mich mehr damit auseinandersetze, wie ich sein soll, damit ich vermeintlich in eine Verbundenheit mit einer Gemeinschaft, mit meiner Gemeinschaft der Gleichaltrigen, mit einer Weltgemeinschaft, der ich mich auf Instagram zum Beispiel präsentiere, wenn ich mich da komplett darauf konzentriere, was die vermeintlichen Anforderungen sind, dann bin ich nicht bei mir, sondern ich versuche ständig etwas darzustellen, was ich meine, was gefordert ist. Kann mich eigentlich selber nicht explorieren.
Und darf ich da was dazu sagen? Weil viele denken dann, dass man weiß, dass man versucht, jemand anders zu sein. Aber der Fakt ist, dass die meisten gar nicht wissen, dass sie versuchen, jemand anders zu sein. Und das macht es ja so schwer.
Absolut. Und da sind wir jetzt gerade, mein Lieblingswort, Entschuldigung, aber da sind wir ja bei Kindheit. Also, wo lernen wir, wie wir sein dürfen? Wir lernen es, also wir kommen auf die Welt und wir wollen explorieren. Wir wollen aus der Sicherheit in die Exploration gehen und wir wollen uns selbst erfahren. Und wenn ich aber subtil oder brutal die ganze Zeit schon in diesen frühkindlichen prägenden Jahren erfahre, dass ich so nicht okay bin, und das versteht das Kind ja, das muss das Wort nicht verstehen, das versteht die Emotion, das versteht die Botschaft, das versteht das, was die Nervensysteme der Eltern ausdrücken oder der Bezugspersonen. So bin ich nicht. Es ist nicht okay, wie ich bin. Dann fange ich an, doch mich als Kind, also das Kind fängt an, sich zu adaptieren und Eigenschaften zu entwickeln, die scheinbar gefordert sind, selbst wenn sie gar nicht dem eigenen Potenzial entsprechen.
Und dann, was nämlich dann passiert, und das ist das Erschreckende, das Gehirn ist ja extrem neuroplastisch die ersten Jahre. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Kind etwas denkt, was vielleicht nicht zu ihm passt oder etwas tut, was nicht zu ihm passt oder etwas fühlt, das ist jetzt falsch, was nicht zu ihm passt, sondern was fühlt, wo es alleingelassen wird zum Beispiel, in dem Rahmen von du darfst nicht fühlen, was du fühlst. Jedes Mal wird eine Spur im Gehirn hinterlegt an Neuronen, die zusammenknüpfen. Und man kann sich das so vorstellen, dass die Nervenzellzahl, mit der ein Baby geboren wird, fast dem eines Erwachsenen entspricht. Aber der Unterschied, warum das Gehirn wächst und schwerer wird, ist, dass es Nervenzellverknüpfungen in die ersten 3 Jahren kommen. Also 1 Million Synapsen pro Sekunde. Das ist unvorstellbar, oder? 1 Million Nervenzellverknüpfungen. Und es gibt den Satz, what fires together, wires together. Das heißt, die Nervenzellen in den verschiedenen Hirnarealen, die zusammen abgerufen werden bei einem Gedanken, bei einem Gefühl und so weiter, bei einer Erfahrung, bei einer kindlichen Erfahrung, die verfestigen ihre Kommunikation miteinander und nach 3 Jahren wird alles, was nicht fest ist und nicht gebraucht worden ist, wieder weggehauen. Das kann man sich so vorstellen, so habe ich es auch im Buch erklärt, dass ein Künstler praktisch einen rohen Steinblock vor sich hat und der Meißel sind die Erfahrungen und dann fängt er an, alles wegzuschlagen, was nicht in seiner Vorstellung von dem Kunstwerk drinnen ist. Das heißt, dieses nicht mit seiner Essenz verbunden zu sein, ist dann als Gehirnarchitektur hinterlegt. Und deswegen ist es so schwer für Leute dann, also die Realität des Kindes ist in der Gehirnarchitektur verankert. Und deswegen ist es so schwer für das Kind, eine eigene andere Realität von sich zu entwickeln, zu erfahren.
Ja, weil alles ist darauf angelegt, so zu sein, wie es scheinbar gewünscht ist, um die
Genau.
Bindung der Bindungsperson stabil zu halten,
Ja.
vermeintlich, weil das ist ja der Überlebenstrieb des Kindes. Das, was in der Anlage war, nämlich ich bin eigentlich ganz anders, der Ausdruck meines wahren Selbst ist eigentlich ganz anders, ist verkümmert, feiert nicht mehr mit irgendwas, sondern ist irgendwie so ein Ast, der ins Nirgendwo führt, der da irgendwo im Gehirn rumhängt und der auch nicht weiter in Verbundenheit, also die Synapsen schließen sich ja nicht mehr zusammen. Das heißt, dieses Potenzial wächst ja auch nicht mehr.
Ja. Aber die Information darüber, wer ich bin, ist in allen Zellen enthalten. Und das finde ich so krass. Der Kirschbaum, auch wenn wir versuchen, einen Apfelbaum daraus zu machen, wird immer wissen, dass er ein Kirschbaum ist. Und dann wächst er halt nicht mehr, wenn er nicht die richtigen Erfahrungen kriegt. Der wächst dann nicht mehr zu seinem Potenzial. Aber man kann nie einen geilen Apfelbaum draus machen. Und wenn man ein Kind, wenn man die geilste Variante seines Kindes entwickeln, mit, das ist blöd, ne, mitentwickeln, zulassen möchte, wenn wir die geilste Variante unseres Kindes zulassen möchten, dann braucht es einen Erfahrungsraum, in dem es sich selbst entfalten darf. Dann wird es die schönste, gesündeste, erfolgreichste Variante von sich selber, aber es ist dann halt vielleicht ein Künstler und kein Anwalt.
Aber was ist denn die Voraussetzung dafür, dass ich zumindest im Ansatz auf dem Weg bin, mein wahres Selbst zu entdecken und zu verstehen oder die Erfahrung gemacht zu haben, was viel wichtiger ist, dass ich so okay bin für mich und vielleicht noch für eine andere Person, so dass ich es an mein Kind weitergeben kann. Wenn ich selber genauso formatiert bin, nenne ich es jetzt mal, dass ich eigentlich nur das geworden bin, was jemand wollte, um mich sieht, auch wenn ich dafür mein gesamtes wahres Selbst unterdrücke, über Bord geworfen habe und dagegen ankämpfe, dann werde ich doch ganz automatisch das mit meinem Kind genauso machen. Weil es gibt ja einen Grund. Wenn ich so bin, wie ich wirklich bin, bin ich nicht sicher.
Ja.
Nur wenn ich so bin, wie es der vermeintlichen Erwartungshaltung, der tatsächlichen Erwartungshaltung entspricht, bin ich sicher. Nur dann werde ich akzeptiert. Nur dann kann ich überleben. Nur dann kriege ich irgendeine Emotion zurück. Und das ist das Gefährliche daran.
Ja.
Also, ich glaube allen Eltern, die sagen, ich möchte das Beste für mein Kind. Das glaube ich ihnen. Ich wünsche mir auch, dass es so ist. Ich frage mich nur, ob ihnen die Tragweite dessen tatsächlich bewusst ist, weil das ist ein Wunsch, der letztendlich, also oftmals möchte ich gar nicht sagen, aber zu häufig eigentlich mehr ein Wunsch ist, der kein Fundament hat, weil diese Eltern überhaupt nicht wissen, was das wirklich bedeutet.
Ja.
Das ist so, wie du gerade gesagt hast, mit den Bäumen, ja. Wenn ich jetzt denke, mein Kind muss unbedingt Professor an der Hochschule werden. Aber dieses Kind will das gar nicht. Dieses Kind wäre ein fantastischer Künstler oder jemand, der Pferdesättel macht, ja. Aber ich will das nicht für mein Kind, weil ich glaube, das ist die falsche Entscheidung, weil das in der Familientradition oder sonst wo ist. Dann werde ich das torpedieren, aber ich werde immer als diese Eltern, also in diesen Eltern findet doch statt, dass sie sagen, ich will doch nur das Beste für mein Kind. Ich will doch nur, dass es sicher ist. Und das ist eine so starke Überzeugung. Ich möchte jetzt nicht sagen Glaubenssatz, aber eine Überzeugung, die alles rechtfertigt. Und diese Rechtfertigung ist direkt an unser Überleben, also das Individuelle, das Überleben des Kindes und das Überleben der Gesellschaft gebunden. Und dann wird es echt tricky.
Die Überzeugung, von der du geredet hast, ist an die Angst der Eltern gebunden in dem Fall. Wenn sie an das Potenzial des Kindes orientiert wäre, dann wären die Eltern freier in ihrer Entscheidung.
Was ist denn die, ja, absolut. Was ist die Erfahrung dahinter? Möchte ich wirklich wissen, wie mein Gegenüber ist? Also das, ich habe jetzt bewusst nicht das Kind gesagt, sondern ich fange jetzt mal an beim Gegenüber. Wir haben
Wenn
Vorstellungen.
man, wenn man die, wenn man die Erfahrung gemacht hat, wer man selber ist, ne, sei mal dahingestellt, ob man das jemals in seiner Gänze kann. Nein, da sind wir, glaube ich, beide einer Meinung, aber dass man immer mal wieder einen Einblick hat oder relativ nah dran kommt, sagen wir es mal so, dann möchte man wissen, wer das Gegenüber ist. Weil, aber nur, wenn man die Erfahrung machen durfte in einem akzeptierten Raum. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass wenn ich, ich zeige mich ja sehr offen mit meinen Macken. Manchmal sind die Leute irritiert. Das liegt aber daran, dass ich überhaupt keine Sorge habe, dass das jemand stören könnte. Und wenn, dann wäre es mir wurscht. In Grenzen natürlich, weil wir sind alle Menschen, aber du weißt schon, was ich meine. Und das können viele nicht, weil dieses Vertrauen in, ich darf mich selber ausdrücken, weil ich gut bin, das haben halt viele nicht. Und wenn du das selber nicht hast, dann kannst du auch gar nicht so tief bei anderen rein, weil du gar nicht weißt, wonach du suchst. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Gespräche habe, dann haben mir auch schon Leute gesagt, die haben das Gefühl, dass ich sie nackt ausziehe. Weil ich merke immer, ich bin noch nicht in der Tiefe, weil ich einfach meine Tiefe kenne. Und du bist ja auch so. Wir gehen sehr tief in die Dinge, die wir gehen. Und dann gibt es Leute, mit denen rede ich, die mögen das voll, dass ich so tief gehe. Wenn zusätzlich mitschwingt, dass ich alles akzeptiere, was ich finden werde. Und andere finden es furchtbar. Ist mir nicht so oft passiert, aber ist auch schon zwei, dreimal passiert, dass sie gesagt haben, ich fühle mich von dir durchschaut. Aber das ist ja nur mit Angst gekoppelt, wenn man sich grundbewertet fühlt in seinem Leben. Das wiederum hat viel damit zu tun, wie die Eltern einen begleitet haben in der Kindheit.
Also ich sehe da zwei Aspekte, die ich sehr relevant finde. Und der Begriff ist ja üblich, Schattenseiten und Schattenanteile. Es gibt die Vorstellung davon, hier in unserer westlichen Gesellschaft, wie ein Mensch zu sein hat. Und idealerweise hast du keine Schattenseiten. Es wird alles positiv gedeutet, sowas wie Aggression, Wut, alleine diese Emotionen sind nicht wünschenswert und die dunkle Seite in einem Menschen wird eigentlich eher ignoriert. Es soll alles irgendwie produktiv, kooperativ, gut von der Gesellschaft gewünscht sein. Wenn ich diese Brille aufhabe, dann verbietet es sich ja, ein Bewusstsein für mich selber zu entwickeln. Was sind denn eigentlich meine dunkelsten Seiten und möchte ich die überhaupt durchleben? Und natürlich fängt das in der Kindheit an. Und es fängt doch an, wenn so ein kleines Kind in die Trotzphase kommt, in die Nein-Phase. Das ist natürlich für Eltern total herausfordernd, gar keine Frage. Aber die Angst dahinter, dass mein Kind etwas sein könnte, was mir selber zutiefst Angst macht. Aggressiv, nicht erreichbar, wütend, unberechenbar, zerstörerisch. Ich kenne das gar nicht. Warum haben Eltern so viel Angst davor? Weil es wahrscheinlich, ist meine These, Seiten in ihnen berührt, die ihnen selber verboten wurden, die ihnen selber Angst machen, die sie selber destruktiv finden. Und dieses Unkontrollierbare finden sie noch schrecklicher. Also können sie das nicht abstrakt sehen, als dieses Kind kann seine Gefühle nicht managen. Das hat halt noch keine Impulskontrolle. Das muss ich selber erfahren. Das ist ein notwendiger Entwicklungsprozess. Dahinter steckt ja auch die Angst, vielleicht ist mein Kind ganz furchtbar. Vielleicht mag ich es ja auch gar nicht. Vielleicht überhaupt nicht leiden. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt Weil wir reden immer von dieser positiven Ausprägung bei Kindern. Aber es kann doch sein, dass Eltern, eine Mutter, ein Vater Aspekte in diesem Kind entdecken. Also man liebt das Kind, weil es halt so ist, aber man kann es eigentlich nicht leiden. Mal ganz krass. Das ist ein Tabuthema.
Das ist totales Tabuthema. Ich sehe das sehr oft. Und es ist so schambehaftet. Und wenn man das den Eltern dann sagt, sie können gerade ihr Kind nicht ausstehen, oder? Und das ist okay. Das geht mir auch manchmal so zum Beispiel irgendwas, ne, weil was ich sage, hat halt manchmal Gewicht in der Praxis. Aber wenn man sowas sagt, dann merkt man, wie denen ein Stein von den Schulter fällt, dass sie es einfach sagen dürfen. Oder es merken dürfen. Manchmal merken, weißt du, manchmal sind die Prozesse noch nicht so bewusst, dann sind sie diffus da, was es auch nicht besser macht.
Sind ja Dimensionen. Also es gibt Kleinigkeiten wie, also man muss es nicht mögen, wenn ein kleines Kind begeistert seine Popel isst und es dann irgendwie noch an irgendwas abwischt. Aber es gibt ja auch große Dimensionen, die ja letztendlich auch in das Triggern von den eigenen Schattenseiten.
Ja. Ja.
Wenn wirklich dieser Zugang, um Gottes Willen,
Ja.
vielleicht. Das Kind ist ja so wie mein Vater und den konnte ich ehrlicherweise nie leiden und ich habe Angst vor dem. Aber da kommen die ja gar nicht hin, sondern die lehnen in diesem Moment einen Anteil dieses Kindes ab
Ja.
und gestehen es sich nicht ein und überdecken das. Aber eigentlich sind sie in einer kompletten Ablehnung, weil sie in diesem Tabu stecken und da auch nicht rauskommen. Und dann,
Und ich will zudem noch sagen, weil es kann auch sein, dass man es bei einem Kind nicht hat, gar nicht, und bei dem anderen Kind hat, weil es hätte, die Frage ist ja, mit welchen Anteilen in mir, an welche Anteile in mir erinnert mich das Kind?
genau.
Das heißt, dann denken Sie, dass Sie mit einem Kind besser klarkommen oder eins lieber mögen als das andere. Das scheint natürlich auch so und vielleicht ist das in der realen Welt auch so, aber letztendlich kann man viel lernen von den Kindern, an denen man mit denen man nicht so gut zurechtkommt. Aber es ist Arbeit. Und dann ist es eine Kunstwerk, dem Kind, wenn es denn überhaupt möglich ist, ich glaube, es ist sehr schwer, dann so einem Kind nicht unterschwellig trotzdem zu vermitteln, dass du nicht gut genug bist. Weil es triggert ein Jahr in unangenehme Nervensystemzustände und in irgendeiner Form wird das Kind das mitkriegen.
Also das Kind kriegt es 100%
Ja.
mit. Und das Kind wird auch dadurch massiv geprägt
Ja.
für sein Leben. Es prägt seine Wahrnehmung auf sich
Ja.
selbst und die Welt für immer. Es sei denn, es fängt selbst an, daran zu arbeiten. Diese Ablehnung, die da entsteht, hat ja was damit zu tun, dass dieser Erwachsene selber nicht erfahren hat, dass er mit all seinen Facetten, auch mit den Schattenseiten, akzeptiert wird. Und ich finde, da ist eine ganz wichtige Unterscheidung zwischen akzeptieren in Form von ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ich muss nicht alles mögen, was du tust. Ich muss auch nicht alles toll finden. Ich muss jetzt nicht sagen, toll, jetzt hast du den Eimer umgehauen oder sonst irgendwas. Man muss nicht alles toll finden an einer Person. Aber es geht ja um das Grundsätzliche. Bin ich offen dafür? Möchte ich wirklich wissen, wie du bist? Und bin ich wohlwollend dir gegenüber geöffnet mit einer grundsätzlichen, liebevollen Haltung? Das
Ja.
ist für mich der Schlüssel.
Und manche Eltern brauchen nur diesen Satz, den du gerade gesagt hast, damit sie das, was in ihrem Inneren passiert, auf eine bewusste Ebene heben und dann können sie differenzieren anfangen. Das kann schon viel ändern für Eltern, diesen Switch zu machen. Manches nervt mich, aber ich kann dich annehmen und ich möchte dich annehmen trotzdem, so wie du bist. Und wolltest du noch was sagen oder können wir was über bedingungslose Liebe kurz in dem Kontext sagen, weil das so ein verherrlichter Begriff in der bindungsorientierten Bubble ist?
Schieb's doch bitte genau da gerade ein, weil egal was kommt, ich finde diesen Begriff irre relevant.
Hätten wir uns das mal absprechen sollen vorher. Manchmal hoffe ich mir, du bist nicht völlig anderer Meinung, aber es macht ja nichts. Wir diskutieren ja. Bedingungslose Liebe ist ein echt, echt idealisierter Begriff in der bindungsorientierten Bubble und man müsste wirklich erstmal definieren, was ist überhaupt bedingungslos und was ist Liebe? Und kann ein Mensch, der immer, immer in eine konditionierte Variante von sich kommt, immer und immer Verletzungen und immer Schattenseiten hat, ist der überhaupt in der Lage, jemand bedingungslos zu lieben, wenn nämlich gerade zum Beispiel das Kind einen in Kontakt bringt mit den Facetten, die in einem noch nicht gereift sind, die noch wund sind, die noch triggerbar sind, die man nicht annehmen kann und so weiter und so fort. Ist bedingungslose Liebe überhaupt möglich? Meiner Meinung nach, nein. Nicht so, wie es in der bindungsorientierten Bubble häufig dargestellt wird. Für mich, ich unterscheide auch, du kannst denken noch in der Zwischenzeit, ich unterscheide auch dieses Gefühl von Liebe, das du hast, wenn dein Kind gerade mal dich super fröhlich macht, weißt du, oder du schaust es beim Schlafen an, und eine transzendentale Liebe, aber das ist natürlich jetzt was für die spirituellen Menschen hier, aber Menschen, die wirklich in Meditation zum Beispiel reingehen und in diesen tiefen Flow kommen, da kommst du an etwas, was sehr nahe der bedingungslosen Liebe kommt, weil da bist du in einem Zustand, in dem die Fesseln von Konditionierung und Verletzungen und Wunden gelockert sind.
Gebt ihr 100% recht. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht stark kritisierend rüber, das, was ich aus der bindungsorientierten Blase, wie ich das wahrnehme. Das ist mein Eindruck. Es ist so manchmal, wenn es aus meiner Sicht falsch verstanden wird, als ob es quasi wie eine Gebrauchsanleitung, Weisung ist, die diese Leute, diese Menschen suchen, weil sie eine panische Angst haben, ihr Kind, ich sage es bewusst, falsch zu programmieren. Und sie wollen keinen Fehler machen und sie versuchen sich selber in einen statischen Zustand eines nicht lebbaren Perfektionismus zu bringen, indem sie quasi unangefochten von all den äußeren Umständen ständig irgendwas repräsentieren, was ist wie der Buddha unterm Bodhibaum, der vollkommen dem Hier und Jetzt und dem realen Leben enthoben ist, aber nur vor sich hin ventiliert und Liebe und sonst was abstrahlt. Das scheint mir so ein Bild zu sein, aber das entspricht doch nicht unserem Leben. Unser Leben ist fließend. Alles Leben ist Veränderung und fließend. Und dieses Fokussieren erscheint mir wie eine Produktionsfunktion, wo man oben 150% reinstopft und dann muss doch unten 150% rauskommen. Und wenn ich dann so verkrampft dabei bin, dann erwarte ich, dass wenn ich diese Haltung habe, dass dieses Kind aber auch, und jetzt kommt das Ding, perfekt funktioniert. Und da finde ich etwas Absurdes darin, weil das ist hundertprozentige Kontrolle von etwas oder der Versuch, etwas zu kontrollieren, was ich mir wünsche, was einen Output haben soll, was möglichst erfolgreich und super und fantastisch sein soll. Weil das ist fernab von jeder Lebensrealität und letztendlich ist es Manipulation und es ist Angst vor etwas und es hat nichts damit zu tun, ein Wesen so zu sehen, wie es wirklich ist, sondern diese Kinder, meine Überzeugung, merken, dass sie da ständig unter Druck sind und dass sie quasi eine Formvorgabe und eine Verhaltensvorgabe haben, die sie niemals erfüllen können, weil sie doch bedingungslos geliebt werden. Ich tue doch alles. Ich habe alles für dich getan. Warum bist du jetzt nicht perfekt? Weil die Welt nicht perfekt ist, weil wir nicht perfekt sind und weil das Menschlichsein doch überhaupt nicht perfekt sind. Wir sind nicht das als Menschen, was wir uns irgendwie mal ausgedacht haben, was Perfektionismus ist. Aber nichts in der Natur ist perfekt. Das Imperfekte ist das Wunder des Lebens. Das sich Verändernde ist das Wunder. Lebens. Alles, was statisch ist, ist tot, oder? Das ist eine Schizophrenie unserer Gegenwart.
Ich würde dich gerne nochmal einbetten in den, also ich würde gerne nochmal kurz an der Stelle sagen, Annette und ich sind natürlich absolut pro Bindung und wir sind beide der Meinung, dass bedürfnisorientiert super wichtig ist, aber man muss eben sagen, dass das Ganze
Entschuldigung, ja.
völlig absurd betrieben wird, weil die Menschen, die sich bewusst mit bindungsorientierter Elternschaft beschäftigen, befinden sich halt auf einem Spektrum zwischen echter Verbundenheit. Ich möchte das meinem Kind weitergeben. Da kommt es aber sehr natürlich, weil man es selber erfahren hat. Zu völlig traumatisierten Eltern mit Entwicklungstrauma, die furchtbare Panik haben davor, dass ihren Kindern das Gleiche passieren könnte. Das heißt, bindungsorientierte Eltern sind nicht gleich bindungsorientierte Eltern. Und was du meinst, ist eben das Spektrum, das ganz krass kontrolliert, weil dieses intuitive Gefühl nicht, also die Intuition ist ein schwieriges Wort, also das, die Intuition ist nicht gefüllt mit echter Erfahrung an Verbundenheit, sodass dann, wenn die nicht da ist, extrem viel Kontrolle ins Spiel kommt und Unflexibilität. Und letztendlich ist das, was Unverbundenheit kreiert, eigentlich zu anderen Menschen, die anders denken, zu sich selber, weil man völlig gestresst und nur am Kontrollieren ist, und auch zum Kind, weil man eigentlich voller Erwartungen ist an das Kind, was du ja gerade gesagt hast. Und dann ist es total absurd, weil dann ist es genau nicht das, was es sein soll. Ich bin neugierig, was aus dir passiert. Und Eltern, die extrem viel kontrollieren und das so machen, wie du es gesagt hast, was passiert denn, wenn die ihre Kinder die ganze Zeit beobachten? Die suchen eigentlich die ganze Zeit nach Beweisen dafür, dass sie es schlecht machen. Also das ist mir auch aufgefallen, dass die Eltern schneller getriggert werden in Ängste und Schuldgefühle, weil sie ja eh schon mehr auf der Suche sind nach Fehlern und nicht richtig machen. Das heißt, wenn an dem Kind irgendwas nicht so ist, wie sie denken, es sein sollte, wenn es bedürfnisorientiert erzieht wird, dann kommen sie in eine Schuldgefühlspirale und diese Ängste aber wiederum sorgen dafür, dass sie auch mehr nach Fehlern suchen im Kind.
Jetzt sagst du genau das Richtige. Also,
Das wollte ich eigentlich, darauf wollte ich hinaus. Wenn man voller Angst ist,
genau.
sucht man nach Beweisen im Außen und das heißt, man sieht sein Kind schlechter oder natürlich falscher, als es ist.
Das ist, also ich
Habe ich es
wurde
jetzt geschafft, endlich.
also, wirklich heute mein Lieblingswort. Nicht darum zu kritisieren, sondern genau das rauszuarbeiten, was du gerade rausgearbeitet hast, nämlich dahinter steckt ja so viel Angst. Und so viel Schuldgefühl und so viel Scham, dass man selber nicht gut genug ist, dass man selber etwas nicht richtig hinbekommt, dass man für sein Kind nicht das Beste will, weil man unverarbeitete Dinge hat. Also Schuld, Scham, Angst sind Gewichte, die ziehen sehr runter und verhindern jede wahre Verbundenheit. Und jetzt definieren wir mal, was wahre Verbundenheit ist.
In meiner Ausbildung habe ich erklärt, dass die Verbindung zwischen Eigelb und nicht zwischen Eiweiß und Eiweiß.
Kannst du es
Zwischen
noch ein bisschen
Essenz und
ausführen?
Essenz. Wie bitte?
Ja. Ja, genau. Essenz und Essenz.
Zwischen Essenz und Essenz. Und Eltern, die halt aus Angst und Stress und die immer Angst haben, dass sie irgendwas falsch gemacht haben, weil sie so konditioniert worden sind, dass sie nicht gut genug sind. Das ist ja auch ein Spektrum, ne? Jeder hat es in kleinem Maße, manche haben es extrem, so dass das ganze Leben darauf ausgerichtet ist, nur noch das zu kompensieren. Aber Eltern, die selber im Eiweiß unterwegs sind und vergessen haben, was ihre Essenz ist, haben ein bisschen Schwierigkeiten, sich mit der Essenz des Kindes zu verbinden. Weil das kindliche Verhalten, ja, was wollte ich jetzt sagen? Ein Maßstab für ihre Elternqualität ist. Ich habe voll den Faden verloren, aber du weißt sicher, was ich sagen wollte und kannst es ergänzen.
Wollte ohnehin darauf hinarbeiten, und das ist eine gute Überleitung, es fehlt Vertrauen.
Ja.
Das Vertrauen darin, dass mein Kind gut ist, dass mein Kind Potenziale hat, dass mein Kind in diesem Leben einen Platz hat. Das Vertrauen darauf, dass das, was ich zu geben habe, reicht. dass mein Bewusstsein dafür, dass ich etwas geben möchte meinem Kind, dass das schon mal das Allerwichtigste ist, dass ich es überhaupt möchte.
Ja.
Da ist häufig aus meiner Sicht, klingt jetzt auch wieder wie ganz schreckliche Kritik, also ich ziehe mir heute den
Die
Advocatus
Bad
Diabolus,
Cop Buch.
genau, Bad Cop.
Gut.
Meine Unterstellung ist auch, dass manche Eltern glauben, dass sie das Beste für ihre Kinder haben wollen und dass sie geben wollen, aber dass sie letztendlich nicht sehen, was sie alles für sich haben möchten. Bestätigung.
Ja.
Bedingungslose Liebe vom Kind. Und genau das ist das, was Kinder tun. Kinder lieben ihre Eltern bedingungslos. Sie lieben sie gnadenlos, bedingungslos. Ich glaube, dass Kinder ihre Eltern mehr bedingungslos lieben, als
Ja.
Eltern in der Lage sind, dass sie ihre Kinder bedingungslos lieben können.
Bis sie ihr inneres Kind und ihre Ego-Identität entwickelt haben, dann verändert sich es ein bisschen.
Ein
Gerade
bisschen, aber ja.
die fangen schon an, viel zu hinterfragen. Also je abgespeckter und konditionierter sie sind, desto weniger bedingungslos wird es.
Glaube ich nicht. Da bin ich
Okay,
nicht
sag.
deiner Meinung. Ich glaube, es wird überdeckt, es kommen andere Schichten dazu.
Ja, aber das ist bei den Eltern auch so.
Ja, ich glaube, dass, also nimm mal zum Beispiel No-Contact-Situationen, wenn Eltern und Kinder sich auseinanderdividieren. Die Kinder kämpfen bis zum Schluss um das Verhältnis zu den Eltern. Sie tun sonst was, um dieses Verhältnis dahinzustellen, wo sie es sich wünschen, nämlich gesehen zu werden, angenommen zu werden für das, was sie sind, geliebt zu werden. Und sie, egal in welchem Stadium des Lebens sie sind, sie kämpfen darum. Und sie versuchen immer wieder Zugänge zu diesen Eltern zu bekommen, um ihnen zu verzeihen, um Erklärungen zu finden, um ihr Leben zu begreifen, um eine Hand zu geben. Das tun die Eltern deutlich weniger. Weil wenn sie aus dieser Haltung heraus, weil sie selber so erzogen worden sind und weil sie es dann gemacht haben, nach ihrem Maßstab, den sie für sich als, ich habe doch alles getan, ich habe mein Bestmögliches getan, warum erfahre ich denn jetzt Kritik? Die Kritik, die ich die ganze Zeit gefürchtet habe, weil ich eh schon das Gefühl hatte, ich bin nicht gut genug, sagt mein Kind jetzt auch noch laut und dann ist alles vorbei. Und dann schalten diese Eltern auf stur. Und lassen nichts mehr zu und sagen, Kind, du bist schuld daran. Und dann kommt es zu einer No-Contact-Situation. Also nochmal, ich glaube, dass Kinder ihre Eltern bis zum Tod letztendlich, auch wenn sie No-Contact gehen, bedingungslos lieben. Und dass in den Eltern, die dann nicht wiederum aus dieser Erfahrung etwas machen und sagen, hey, hier läuft doch alles schief, lass uns doch bitte daran arbeiten. Ich glaube, dass diese Eltern keinen Zugang zu einer bedingungslosen Liebe, wenn Menschen dazu überhaupt in der Lage sind, fähig sind.
Ja, da stellt sich aber auch die Frage, ob bei diesen Kindern das auch noch bedingungslose Liebe ist.
Auf einer Ebene denke ich ja.
Oder ob das nicht auch schon veränderte Qualitäten hat,
Bestimmt auch.
weil es ein Überlebenskampf geworden ist.
Absolut. Also ich kann heute gegen das Wort nichts tun.
Akzeptier es einfach, liebe Anne.
Durch,
Das ist nicht
durch,
schlimm.
durch. Ja, ich glaube auf unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, diese Bindung ist eine lebenslange Bindung. Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt eine Überzeugung von mir, dass Kinder auch die Lehrer ihrer Eltern sind. Und dass diese Kraft, die Kinder mitbringen, um für diese Bindung zu kämpfen, ein unglaubliches Potenzial ist.
Ja.
Und dass die Eltern, die nicht schaffen, ihre Kinder anzusehen als das, was sie sind und den Traum von dem Kind, das sie haben wollten, das sie sich vorgestellt haben, das aus ihren eigenen Verletzungen und Problematiken und Idealvorstellungen entsprungen ist, dieses Kind quasi aufzugeben und dann das zu sehen, was da in ihr Leben gekommen ist, dass die. Also ich will jetzt nicht sagen, ja, eigentlich ist es, sie verspielen eine Chance in ihrem
Ja,
Leben.
ich bin ganz deiner Meinung. Ich will nur ganz kurz in dem Kontext sagen, dass wir jetzt nicht mehr nur noch von bindungsorientierten Eltern sprechen,
Oh ja.
weil ich auch, weder du noch ich wollte das Gefühl erwecken, weil ich glaube, es kam eventuell auf, dass wir da drüber herziehen. Wir wollten nur klarstellen, dass es ein Spektrum gibt und dass bindungsorientierte Elternschaft auch ein Kontrolltool sein kann, das der eigenen Validierung dient.
Ja, und hier geht es um die Idee von Perfektionismus. Also nochmal, ich glaube wirklich, dass alle Eltern zuallererst ihre Kinder wirklich bedingungslos lieben wollen. Aber dass ihnen dann sehr viel an Erfahrung selber, an Verbundenheit mit anderen für sich fehlt, um es umsetzen zu können. Und dann entwickelt das Gehirn irgendwelche Mechanismen und Überlegungen und Strategien, um das sozusagen zu ersetzen. Aber es hat da eben wenig mit echter Verbundenheit zu tun. Und diese Verbundenheit ist Annahme.
Ja, Annahme und das muss mit Selbstannahme einhergehen. Weil
Ich wollte
solange
gerade
wir uns,
einspielen. Ja.
ja genau, weil solange wir uns nicht annehmen, kompensieren wir Teile mit uns und eventuell oder sehr wahrscheinlich mit Kindern und der Erziehung, die wir uns wählen. Und ich habe schon oft über Annahme gesprochen und ich habe meinen Studenten auch schon viel über Annahme gesagt und es war immer so ein wichtiges Thema für mich, aber ich habe erst in einem der letzten Mentorentreffen, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, habe ich Annahme als ein tiefes, tiefes, tiefes spirituelles Erfahrung gesehen und es ist die erste und wichtigste. Alles andere kommt danach. Weil viele Eltern denken ja, wenn ich mich annehme, kann ich mich nicht mehr weiterentwickeln. Oder wenn ich mein Kind so annehme, wie es ist, dann wird der nie was draus, weil ich muss ein bisschen Druck und ein bisschen Stress machen. Weißt du, was ich meine? Aber die Dualität der Dinge ist, es kann Annahme und trotzdem Fortschritt gehen. Und der gesündeste Fortschritt ist der, der auf Annahme basiert. Weil dann gehen wir nach vorne nicht aus Mangel, um zu kompensieren, sondern wir gehen nach vorne, um in Einklang mit unserer Essenz zu leben. Das war jetzt so kompliziert. Magst du das vereinfachen?
Mal, also ich versuche es jetzt mal, gehen wir mal ganz kurz weg von Kindern und Familien, auch wenn wir über Kinder und Familien sprechen. Wir gehen jetzt mal im Beruf. Führe ich und wenn ja, wie führe ich? Führe ich durch Angst oder führe ich durch Verbundenheit? Und normalerweise findet immer noch vorwiegend eine Führung durch Angst statt. Das heißt also, ich übe Druck aus, ich formuliere Erwartungshaltungen und ich formuliere Konsequenzen. Damit kann ich ein gewisses Verhalten erzielen und ich kann auch eine größere Menge von Menschen kontrollieren und sie in ein Verhalten zwingen, das Produktivität bedeutet. Wenn ich aber in eine Verbundenheit gehe, das heißt also, wenn jeder Mitarbeiter, jeder Mensch, der in dieser Organisationsform arbeitet, wenn der sich gesehen fühlt, dann ist er vielleicht nicht mehr so ganz leicht wie so Soldaten rechts rum, links rum, geradeaus zu kontrollieren, aber er entwickelt Kreativität und intrinsische Motivation. Und er bringt etwas ein, weil das dann ein ganz natürlicher Prozess ist, was er selbst als Persönlichkeit hat, zu geben hat. Er bietet es an und er bietet dieser Gemeinschaft oder diesem Projekt an. Ein angstgeführter Mitarbeiter geht in die Rolle, deswegen heißt es in Organisationsform ja auch Rolle, und er versucht, sie gemäß den Vorgaben zu erfüllen. Mal mehr gut, mal schlechter, mal besser, aber er bleibt in dieser Rolle, die ja dann auch sein Schutz ist. Und wenn wir dieses Bild nehmen, dann sehen wir, was Verbundenheit auch in der Lage ist zu wirken, nämlich wundervolle Dinge, die keiner glaubt, dass sie da sind, entwickeln sich wie durch Magie. Und es entstehen Dynamiken, die Kreativitätsprozesse sind, die ungeahnte Leistungen ermöglichen. Und diese Menschen sind in sich auch mit nicht nur mit ihrer Arbeit, sondern mit ihrer gesamten Umwelt, mit ihrer ganzen Welt verbunden, weil sie sich gesehen und ganz fühlen. Und woran liegt es? Und ich finde, es ist ein ganz wichtigen Hinweis, deswegen habe ich das gerade eingebracht. Es fing mit der Industrialisierung an, dass diese Trennung zwischen unserem Arbeitsleben und unserem Privatleben stattfand, dass wir im Prinzip nicht nur unterschiedliche Erwartungen hatten. Also, wenn der Bauer auf dem Feld war, war natürlich der Bauer, der gerade sät. Das ist schon klar, aber es war ein größeres Ganzes, das fließend ineinander überging. Und dadurch gab es eine Verbundenheit mit dem Feld, mit dem Wetter, mit der Familie, mit den Tieren. Also ich will das überhaupt nicht idealisieren, aber es gab nicht diese krasse Getrenntheit, diese Fragmentisierung, quasi dieses Ich bin gar nicht ganz, sondern ich bin immer nur ein Persönlichkeitsanteil und ich gebe jedem das, was er von mir erwartet, aber ich habe nie das Gefühl, dass ich bin. Und das hat erste Schritte in eine massive Getrenntheit auch beigebracht. Das ist jetzt sehr simplifiziert, aber im Grunde genommen hat es sehr viel damit zu tun, was die Erwartungshaltung von Eltern heute zum Schutz, vermeintlichen Schutz der Kinder, was das überhaupt ermöglicht, weil man möchte, dass dieses Kind in der Welt Erfolg hat, dass es reinpasst in die Gesellschaft, dass es gut durchs Leben kommt, was also bedeutet, es muss sich in der Schule anpassen, es muss sich im Studium anpassen, es muss sich in der Arbeit anpassen. Und wenn ich dann früh genug sage, du musst aber den Erwartungshaltungen entsprechen, du musst das lernen, du musst das und das sein, dann fördere ich ja diese Anpassungsfähigkeit. Und das scheint vermeintlich das Leben zu sichern, aber es bedeutet zugleich, dass Potenziale, die nicht gesehen werden, die nicht gefragt werden, die nicht gefordert werden, was in dieser Welt ja oder in unserer westlichen Welt häufig ist, diese Potenziale gehen verloren. Und die wird auch nie wieder irgendjemand ansehen. Manche versuchen es dann im Hobby und so auszuleben, aber letztendlich bedeutet das, wir werden fragmentierte Wesen, die nicht mehr integriert sind, sich nicht ganz fühlen. Und wie soll so ein Mensch das dann an seine Kinder anders weitergeben, wenn er diese vielleicht auch schmerzliche Wahrheit für sich nicht einsehen möchte? War das okay von diesem
Das
großen
war
Bogen, den ich geschlagen
natürlich.
habe?
Ja, ich musste gerade lachen, als du von der Praxis gesprochen hast, weil vom Business Firmen. Weil bei uns in der Praxis ist es so, dass wir von den Mitarbeitern immer die Talente raussuchen, manchmal auch mit Stärketests, wenn wir sie nicht sehen oder die Person noch nicht lang genug kennen. Wir wollen jeden dort haben, wo er sich wohlfühlt und wo er das Gefühl hat, er kann sich frei entfalten. Und was wir sehr stark haben, ist die Verbundenheit zu deren Kern. Das heißt, wir vertrauen voll und ganz, dass wenn sie finden, was sie gut können, dass sie sich voll einbringen können. Und dadurch ist so ein Wunder bei uns in der Praxis entstanden. Und das hätten wir nie geschafft, wenn wir vorgegeben hätten: Du machst das, du machst das, du machst das. Dann hätten wir lauter seelenlose Hüllen gehabt, die rumrennen und ihre Pflichten erfüllen. So ist die Praxis. Praxisteam Kinderlachen ist ein Lebewesen geworden. Mit lauter Menschen, die sich so verbunden fühlen zu der Vision, die da ist, weil jeder Teil davon ist, weil sie sich reinbringen dürfen. Ich weiß, dass viele Mitarbeiter mal voll irritiert waren, dass wir deren Meinung so schätzen. Wieso her damit? Wir lieben es. Du siehst Dinge und denkst an Dinge, die wir nie im Hinterkopf haben. Jeder von euch macht das magisch, das Ganze. Und dann entsteht diese Fragmentierung eben nicht. Ab
Absolut.
und zu lösen sich dann Leute, die wollen ganz häufig wieder zurückkommen, weil sie dieses Gefühl von Verbundenheit in deren neuen Job gar nicht haben.
Absolut. Also ich habe das in meinen Firmen so erfahren, weil ich das auch so, ich habe es selber vermisst, als ich noch angestellt war in jungen Jahren und ich wollte es dann in meinen Firmen anders machen und das schafft Wunder. Und bei jedem Projekt im Bewegtbildbereich, Filmprojekt, Fernsehprojekt, die Magie passiert erst, wenn alle sich gesehen fühlen. Dann transportiert es sich tatsächlich auch auf den Zuschauer. Alles, das ist ein so integraler Bestandteil. Also ich nenne es wirklich Magie, weil da entsteht eine Energie, die tatsächlich unwiderstehlich ist für den Zuschauer.
Du warst ja bei uns schon in der Praxis, ne? Und das sagen auch alle Eltern, die dann bei uns sind oder das Fernsehteam, was mal da ist, dass das verrückt ist bei uns, die Stimmung.
Ich kann das nur teilen. Also die Stimmung ist bei euch so und man kommt rein und man spürt die Atmosphäre und wir sind alle fühlende Wesen. Selbst wenn es dir nicht bewusst ist, Die Atmosphäre ist sofort da und man fühlt sich angesprochen, möchte da sein und man möchte auch nicht mehr weggehen.
Ja. Und ich weiß noch, dass ein Chefarzt, mit dem ich mal geredet habe, hat gesagt, ja, kein Wunder, dass sie diese ganzen Achtsamkeitstage mit ihrem Team machen. Irgendwie muss man die ja bei Laune halten. Ich war voll irritiert, weil ich gedacht habe, ich mache das nicht, damit wir unser Business sichern, sondern weil ich die liebe, die Menschen, die da sind und so viel Spaß dabei habe. Und da dachte ich mir, krass, also wenn du das machen würdest, nur um dein Geschäft zu erhöhen, schade für dich, weil du siehst die Magie eben nicht. Und wenn wir das übertragen auf Familie, heißt es auch, wenn die Eltern so viel Vertrauen haben in ihre Kinder, dann entfaltet sich Magie zu Hause für alle Beteiligten. Weil wenn du nämlich dein Kind entfalten lässt, dann lernst du durch das Kennenlernen deines Kindes, das du nicht kontrolliert und gesteuert hast, um etwas zu sein, was du gerne haben willst, kannst du aus deinem Kind, indem du es sein lässt, wer es ist, kannst du einen Erfahrungsraum für dich erschaffen, wo du ganz neue Facetten an dir selber kennenlernst. Dieses Ping-Pong-Spiel aus Kennenlernen und sich selbst neu entdecken und kennenlernen und Gemeinschaft, Magie, in Magie zu leben zu Hause, das ist ja, was das ultimative Ziel eigentlich wäre.
Ja, und letztendlich wünscht sich das jeder, aber herauszufinden, woran liegt es denn, dass ich dieses Idealbild oder ich nenne es jetzt mal, also ich trenne es jetzt mal zwischen der Sehnsucht jeder Seele und jedes Herzens. Fühlendes Wesen möchte genau dahin, möchte es ja auch erschaffen. Es ist ja nicht so, dass Menschen Familien gründen und Kinder bekommen, um ein streng geführtes Regiment zu haben. Also das mag es vorgeben, ja, aber oder um Nachkommen zu produzieren, dass die Nation nicht ausstirbt. Mag es alles geben, ja. Gibt es bestimmt auch, aber grundsätzlich wollen Menschen eine Familie, um Verbundenheit zu erfahren.
Ja.
Um genau diese Magie zu erfahren. Entweder weil sie sie selber nicht hatten oder im Idealfall haben sie sie schon gehabt und möchten sie weiterleben. Und oftmals fehlt das Handwerkszeug. Und deswegen ist es mir so wichtig, ich möchte da noch mal kurz drauf kommen, was das Handwerkszeug angeht. Der Wunsch alleine ist es eben nicht, sondern es ist das Erkennen, in welche Ressourcen habe ich, um das zu verwirklichen. Kann ich diesen Wunsch umsetzen, weil ich einen gewissen Selbsterfahrungsweg gegangen bin, was meine eigenen Schmerzen, meine Schattenseiten, auch meine schmerzvollen Seiten angeht? Kann ich das tun, bevor ich eine Familie gründe? Ist mir bewusst, dass natürlich, wenn ein Kind da ist, ist alles anders und ich kann es mir vorher nicht vorstellen, aber letztendlich diese Arbeit mit mir selber gemacht zu haben, mich zu fragen, kenne ich mich denn eigentlich gut genug? Zumindest Stand heute, weil Elternschaft verändert alles. Aber kenne ich mich jetzt immerhin? Bin ich in der Lage, meinen Partner, mit dem ich diese Familie gründen möchte, zu sehen, so wie er ist? Mit den Aspekten, die mir zugänglich sind, keine Frage, ja. Also wir sehen nicht alle Anteile und wir werden bei unserem Kind nicht immer alle Anteile sehen und manche entwickeln sich auch und wir können auch bei unserem Partner nicht alle Anteile sehen. Aber habe ich überhaupt die Fähigkeit. Und ich möchte noch mal die Lanze brechen für diese Idee des Perfektionismus, die ich eigentlich schon fast krankhaft finde. Von sich selber etwas abzuverlangen, was in gewissen Momenten mal erreichbar ist, aber was nicht menschlich ist, einen Standard zu halten, einen perfektionistischen Standard. Und leider Gottes wird das ja in unserer Zeit noch mal sehr viel mehr verstärkt durch Social Media. Das ist die dunkle Seite von Social Media, zu glauben, dass.
Und, Entschuldigung,
Ja, bitte,
und
nein, bitte.
dadurch, dass das einfach akkumulierte Traumata sich in der neuen Generation an Eltern geballt haben, die man versucht, deren unangenehme Folgen man versucht zu kontrollieren, indem wir perfektionistisch sind.
Glaubst du, die Traumata sind mehr geworden oder sie sind nur offensichtlicher geworden?
Das würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, um das zu sagen. Aber ich würde denken, es wird mehr, weil es die intensive Arbeit, die eine Generation machen müsste, um ihre ein Stück weit zu heilen, das haben, glaube ich, nicht viele Generationen gemacht. Das heißt, es sammelt sich.
Ah, so meinst du, ja, da gebe ich dir
Also ich
recht.
meine, es sammelt sich von Generation zu Generation und das Leben wird auch immer unartgerechter. Damit sammelt sich in der Generation auch nochmal sehr viel toxischer Stress und Ballast. Ich glaube, es ist echt hart für die kommenden Generationen, was die an vom Ausgangsbedingungen epigenetisch alleine schon mitbekommen. Genau, und perfektionistisch zu sein ist ja auch ein Ausdruck, kann ein Ausdruck von Trauma, kann eine Traumafolge sein, als Strategie letztendlich, um überleben zu können mit dem System, mit dem man ausgestattet worden ist.
Jetzt möchte ich mal was Positives sagen, wo ich die ganze Zeit sehr, sehr, sehr der Bad Cop war. Ja, ich sehe diese akkumulierten Traumata, aber wir leben auch in einer Zeit, in der das Handwerkszeug für alle zugänglich ist, wenn man es denn möchte. Und wir leben in einer Zeit, in der es überhaupt Räume gibt dafür, diese Traumata zu behandeln. Das gab es in, soweit wir das überhaupt nachvollziehen können, in den vorangegangenen Generationen nicht.
Das stimmt. Und es gibt viele wirklich gute Content-Creator mittlerweile, so wie zum Beispiel Verena König, die maßgeblich dazu beiträgt, dass echt gutes Bewusstsein und gute Angebote da draußen sind, weil nun mal gibt es nicht viele gut qualifizierte Traumatherapeuten und schon lange nicht genug für die Menschen, die sie bräuchten. Und manche fangen halt in kleinen Schritten erstmal an, aber es ist egal. Jeder Schritt ist besser als nichts. Und ich wollte zum Thema
Ich gebe
Perfektionismus.
dir komplett recht, Verena König macht das großartig und die hat ja auch diese Resonanzwirkung, dieser Erfolg, den sie die letzten Jahren hatte, spricht ja dafür, dass dieses Potenzial gehoben werden will und dass Menschen da sind und willens sind, sich zu stellen. Entschuldigung.
Nee, ich wollte irgendwas zu Perfektionismus noch sagen, aber ich glaube, ich krieg's auch nicht mehr hin. Ah, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht fällt es mir später noch ein.
Es ist
Ach so,
überhaupt nicht.
Perfektionismus, Entschuldigung, diese ganze Krankheit, Perfektionismus, will ich mal so sagen, als gesellschaftliche oder Mutterkrankheit vor allem. Ich habe im letzten Podcast, glaube ich, schon drüber geredet oder in einem, der noch kommt, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber es kommen ja viele Bücher immer wieder raus, wie jetzt zum Beispiel das von Nora Imlau, was auch ein gutes Buch ist, Bindung ohne Burnout, wo es darum geht, die Eltern zu entspannen. Ich betone immer, dass es keine Kritik an dem Buch ist, aber ich finde die Tatsache, dass es ein Buch braucht, dass Eltern die Erlaubnis brauchen, nicht perfekt zu sein. Also für mich war, dass diese Bücher so gebraucht werden, ist einfach ein Signal dafür, dass die Eltern so reaktiv sind auf das, was ihnen im Außen signalisiert wird und dass sie vor allem im Außen die Erlaubnis brauchen, von ihrer Perfektion loszulassen, weil sie solche Angst haben.
Also ja, Nora Imlau kämpft ja auch immer auch auf ihrem Account dagegen, dass sie quasi trotz ihrer sehr guten Bücher letztendlich auch von ihrer Followerschaft zur Instanz gemacht wird, die jetzt Erlaubnisse zu erteilen hat. Ja, du darfst morgens dein Kind vor den Fernseher setzen, wenn es Sonntag ist. Mit ihr mal aufschlafen könnt als Eltern und auch mal eine Stunde alleine für euch habt, im Wachzustand meinetwegen im Schlafzimmer. Also man braucht diese Erlaubniserteilung, diesen Erlaubnisschein, um etwas zu tun, weil man sich selber nicht vertraut.
Ja, das meine ich nämlich.
Ganz genau. Und dann ist natürlich die Frage, warum ist das eigentlich so?
Ja, das meine ich ja. Das Problem ist ja genau das. Das ist ja genau das Kernthema. Warum ist es so, dass wir die Erlaubnis brauchen? Und dann können wir an uns selber arbeiten und das herausfinden, anstatt auf die nächsten Bücher zu warten die ganze Zeit, die rauskommen und die auf die nächsten Erlaubnisse und das herausfinden, warum es so ist.
Weil es eine Idee gibt, dass man im Leben, ich kann diesen Spruch nicht leiden, alles richtig gemacht. Du hast alles richtig gemacht. Niemand auf der ganzen Welt macht alles richtig. Wir sind Menschen, wir sind fehlerbehaftet und Lernen ist Trial and Error. Alles richtig gemacht heißt, ich habe eine Vorgabe und ich folge dieser Vorgabe und diese Vorgabe führt zu einem perfekten Ergebnis. Das ist eine Idee, eine Überzeugung, die hat sich in den letzten 200 Jahren rausgebildet, dass man irgendetwas alles richtig machen könnte. Dieses Gedankengut gab es auch in Europa vorher nicht in dieser Form. Das
Ja.
hat was Technokratisches, das hat was damit zu tun, dass sich auch Erziehung so gewandelt hat, das Bild des Kindes sich so gewandelt hat, die Überzeugung der Eltern sich so gewandelt hat, dass man irgendwie etwas kontrollieren könnte, um dann zu einem perfekten, sicheren Ergebnis zu kommen.
Und dann sind die Leute aber mit so ihrem Tunnelblick unterwegs. Ich kann jetzt, wenn wir gerade bei Nora bleiben, ich weiß, dass ich dauernd angeschrieben, ich weiß nicht, warum die Leute immer denken, ich will irgendwie Stellung nehmen dazu. Als ihr Buch rauskam, haben mich Leute angeschrieben, ich soll Stellung dazu nehmen, wie furchtbar das ist, dass man seine Kinder vom Fernseher setzen soll. Und ich habe nur gesagt, kann man nicht irgendwie spüren, dass die Frau eine positive Energie hat und was ist ihre Vision und aufhören, einzelne Sätze zu zerpflücken und auf die Waagschale zu legen, weil jeder, der Nora Imlau kennt, weiß, dass sie es gut meint und gute Ideen hat und es relativ ganzheitlich sieht, das Ganze. Genauso gibt es aber die anderen, die sagen, ich habe gelesen, ich soll mein Kind und dann hängen die sich da genauso drauf an und hängen sich fest und schauen mit dem Tunnelblick die einzelnen Aussagen an. Das finde ich, das präsentiert ja was, was wir immer wieder sagen, dass die Leute nicht verbunden denken und nicht ganzheitlich denken und sich an kleinen Sachen aufhängen, was das Leben für Influencer voll schwer macht, weil immer einzelne Sachen von denen genommen werden und dann wird alles kritisiert und gemobbt und du weißt schon, was ich meine. Also dieses, dafür braucht man halt ein Gefühl, ein Vertrauen in sich, eine
Ja.
Sicherheit, damit man eben nicht einzelne Sachen zerpflückt, die irgendjemand gesagt hat.
In einer Welt, in der aber letztendlich beigebracht wurde, es gibt eine führende Meinung und es gibt Experten und es gibt Meinungen und wenn man die fragt und man hält sich dann sklavisch dran, dann ist es so. Und diese Verunsicherung resultiert natürlich aus einer mangelnden inneren Verbundenheit. Wenn ich die aber gar nicht entwickelt habe, dann fange ich an, diese Stellvertreterdiskussionen, die man ja auch, Verzeihung, auch aus dem Fernseher kennt. Also was macht man denn? Man führt ja keine konstruktive Diskussion zur Erweiterung von Bewusstsein, sondern man sieht Talkshows, in der Leute mit unterschiedlichen Meinungen aufeinander gehetzt werden, wo dann quasi hinterher ein Sieger oder eine Siegermeinung daraus hervorgehen soll, um eine Orientierung, eine Richtlinie vorzugeben. Das ist eine Form, wie letztendlich nicht gelernt wird und was auch kein Bewusstsein bildet. Und das schafft Unverbundenheit, weil
Ja.
ich in diesem Moment eigentlich nur noch verwirrt bin. Das ist so wie, geh da lang, nein, geh da lang, nein, geh nach oben, nee, geht geradeaus. Die Menschen reproduzieren das aus einer Überforderung und aus Angst davor, etwas falsch zu machen, weil ihr eigenes Gefühl im Bauch, was ist denn jetzt genug, was ist richtig? Intuitives Essen, intuitives Entscheiden, heute ist eine Stunde Fernsehen fürs Kind genug. Ja, das Kind darf auch mal was Süßes essen, auch wenn generell die Ernährung zuckerfrei ist. Diese Idee, dass eine zuckerfreie Ernährung fürs Kind eine lebenslange Garantie für Gesundheit ist. Das ist so eine Idee dahinter. Wenn ich alles richtig mache, kriegt mein Kind später keinen Krebs. Das ist nicht wahr. Wir leben in einer nicht gesunden Umwelt.
Ja.
Wir leben in Deutschland, es geht uns gut, aber es geht wieder um diese Kontrolle. Und dann sind wir wieder bei, jetzt bin ich ein bisschen schon aufs Gesundheitsthema gekommen, aber die Kontrollierbarkeit, der Wunsch und der Zwang nach Kontrollierbarkeit aufgrund der Tatsache, weil echte Verbundenheit nicht jemals gefühlt wurde. Und dieses mangelnde Fühlen, man muss es ja einmal gefühlt haben, diese Verbundenheit, irgendwie, irgendwo, damit man draufsetzen kann und dieses Gefühl ausweiten kann, trainieren kann, in
Ja.
diesem Gefühl der Verbundenheit die Sicherheit zu finden, die man eigentlich sucht.
Ja. Und das finde ich schön, dass du das nochmal erwähnt hast, dass man sie mal kennengelernt haben darf, dass man dann abtauchen und es ausdehnen kann, dass es kein Dauerzustand ist. Weil wir nun mal irdische Wesen mit einem Nervensystem und Gefühlen und schwere Schicksale, Schicksalsschläge und alle diese Sachen sind. Es geht nicht darum, dauerhaft in einem Zustand zu sein, den den Göttern vorgesehen ist, sozusagen, nicht den Menschen, sondern sich davon wie ein Kompass leiten zu lassen und zu wissen, was in meinem Leben fördert Verbundenheit, welche Nahrungsmittel, welche Tätigkeiten, welche Menschen in meinem Leben. Wenn ich jetzt im Streit mit jemand bin, wie kann ich das aus der Warte der Verbundenheit sehen, dass man das als Kompass in seinem Leben hat? Es ist eine Lebenshaltung letztendlich und dann auch natürlich eine gefühlte Erfahrung auch noch für die verschiedenen Anteile in uns. Aber das zu verstehen, dass also Bindung ist nur eine Facette von Verbundenheit, das wollten wir noch klarstellen. Bindung ist nur ein Teilaspekt von Verbundenheit und Menschen, die überidentifiziert sind mit bestimmten bedürfnisorientierten Idealen, sind gerade nicht verbunden, weil Überidentifikation mit Themen zur Trennung führt von sich und von anderen. Aber Verbundenheit ist, jetzt habe ich total den Faden verloren, was ich jetzt
Darf
eigentlich.
ich kurz, darf ich kurz aufgreifen?
Ja, danke.
Und hier gerade bei diesem, der Unterschied zwischen Bindung und Verbundenheit. Also
Ja.
jetzt nochmal auf das Kleinkindalter. Und kleine Kinder können ja durchaus eine bevorzugte Bindungsperson haben, es kann aber auch wechseln. Und wenn die Person, die weniger häufig die primäre Bindungsperson ist, ein Problem damit bekommt, weil, also es sind ja meistens die Väter, weil das Kind halt immer nach der Mama schreit, Mama soll kommen, Mama Einschlafbegleitung und so weiter. Wenn die Kinder die ganze Zeit diese Phase haben, dass sie sagen, ich habe die primäre Bezugsperson, die ist die Mama, heißt das dann zugleich, dass die Bindung zum Vater nicht existiert? Nein. Heißt es, dass es keine Verbundenheit zum Vater gibt? Nein. Die Frage ist, ob der Vater aus diesem Präferieren der Mutter ein Problem macht für sich und sagt, ich habe eine gestörte Bindung zu meinem Kind, weil das Kind hat halt nun mal diese Präferenz zur Mutter. Wäre das ein gutes Beispiel dafür?
Auf jeden Fall. Und die Bindung ist es genau wie du sagst, das Potenzial für die Bindung ist da. Die Verbundenheit. Jetzt bringen wir die Wörter durcheinander. Welches Wort soll ich nehmen?
Die
Das Potenzial.
Verbundenheit ist idealerweise, dann sie ist eh natürlicherweise da,
Ja,
wenn
die
man es nur meint.
Verbundenheit ist eh natürlicherweise da. Und ob wir einsteigen in unsere Eltern-Kind-Beziehung und sie manifestieren praktisch auf der biologischen Ebene, zeigt sich dann in einer gesunden Bindung. Und
Genau.
die Bindung kann auch da sein, auch wenn sie gerade vom Kind nicht gewünscht ist oder das Kind gerade was anderes braucht. Aber wir können sie schützen, indem wir, der Vater in deinem Beispiel, einfach Vertrauen hat und es weiß, es kommt schon wieder zu mir, anstatt dann rumzubocken und sich unnatürlich zu verhalten und dann tatsächlich zu einer Gefahr, zu einer Bedrohung praktisch der Bindung zu führen, was natürlich auch nicht
Oder
passiert,
in
so
Konkurrenz
schnell.
zu
Genau, in
aus.
Konkurrenz zu gehen, das meine ich auch damit.
Ja.
Und genau, also eine Bindungsbeziehung müssen wir erschaffen, aber Verbundenheit ist immer da.
Aber diese Idee, dass Bindung und Verbundenheit beides jetzt nur da ist, wenn ständig eine Bestätigung von beidem existiert, was ja bedeutet, das Kind muss dann ständig reagieren, um diese Bindung deutlich zu machen, um zu beweisen, sie ist da. Und dann wird auch, ich bin heute wirklich die Böse, dann wird auch ja auch gerne manipuliert mit Geschenken, mit irgendwelchen Erlaubnissen, je nach Alter, damit das Kind einen Response gibt und damit man sich sagen kann, ich bin auch wichtig. Das Kind hat eine Bindung zu mir.
Aber die Verbundenheit ist dann da, wenn der Mensch sich wohlfühlt und ins Vertrauen geht, es kommt schon wieder, wenn es soweit ist. Auch wenn es offensichtlich gerade keine enge Bindung gibt, weil das Kind die ganze Zeit nur bei der Mutter bleiben will, kann
Aber
die
auch eine Art.
Verbundenheit zwischen Vater und Kind trotzdem da sein, wenn der Vater sagt, ich brauche nicht die Validierung vom Kind, mein Kind kommt schon wieder, wenn es soweit ist. Jetzt ist halt gerade Mama-Busenzeit die ganze Zeit.
Und es ist eine Frage der Betrachtungsweise, weil in einer Familiendynamik, die wir gerade beschrieben haben, wenn der Vater da ist und er ist in der Ruhe und er kann überhaupt diesen Dynamiken einen Raum geben, sodass sowohl das Kind auf der Nervenebene spürt, ich bin hier sicher, Papa ist ja da.
Ja.
Der gibt uns diesen Raum, der gibt uns diesen Schutzraum, der gibt uns diesen Halt. Mama kann ja nur mit mir ständig in Bindung gehen, weil Papa macht diesen Raum auf.
Ja.
Mama könnte das überhaupt nicht, wenn sie ganz alleine wäre, weil dann wäre dieser Schutzraum nicht so stabil. Das ist die Frage, ob die Erwachsenen das so sehen können.
Das
Und
hat
denn
wieder was
jetzt
mit
kommt.
ihrer eigenen Verbundenheit zu tun. Weil wenn man mit sich selber verbunden ist, ist man im Vertrauen. Wenn man mit seiner Essenz in Verbindung ist und gelernt hat, dass es gut so ist, wie es ist, dann kommt man mit solchen Verhaltensweisen besser klar, weil man kann sie anders einordnen. Warte mal, ich hatte so einen coolen Gedanken, jetzt ist der auch schon wieder weg. Ich weiß nicht, was heute los ist. Also, wenn ich als Kind sein durfte, wer ich bin, dann verurteile ich mich nicht dafür, dass ich zickig bin 2 Tage lang zum Beispiel, weil meine Mutter mich nicht verurteilt hat dafür. Das heißt, wenn mein Kind zickig ist und so, wird es nicht überbewertet, sondern es ist einfach eine Erscheinung, die kommt und geht. Es ist Teil. Man ist in der Annahme drin, weil man ja auch in seiner eigenen Annahme drin ist. Das heißt, das kindliche Verhalten wird nicht so bedrohlich. Und man kann den Raum der Verbundenheit halten, weil man nicht angetriggert ist und selber in Bedrohung ist durch das kindliche Verhalten. Hat das jetzt gerade, ich habe das Gefühl, ich könnte tiefer da reingehen und noch eine Weisheit da rausholen, aber irgendwie bin ich blockiert.
Entspann dich, so wie ich mit meinem Absolut entspann dich, das kommt schon gleich. Mach eben mal noch die Worte zu Gesundheit.
Ja.
Ich würde gerne diese Idee aufbauen, ohne zu sehr auf den Gesundheitsaspekt zu gehen, von meiner Seite. Wenn wir diesen geschützten Raum einer funktionalen Familie sehen, in dem Dynamiken passieren können, je nach Charakter, Entwicklungsstufe, Wesensart vom Kind, von den Eltern. Wenn wir sehen, dass das trotz der Wandlungen und Änderungen und den Einflüssen, denen die äußere Umwelt durch Gegebenheiten, Lebensereignisse mit sich bringt, wenn sich das immer wieder zurück einschwingt, also wenn diese Verbundenheit quasi wie so ein Bambusgerüst mitschwingt, auch bei leichten Beben, aber immer wieder zu einer gewissen Statik, also nee, Statik ist falsch, zu einer gewissen Ruhe kommt und nicht bricht. Dann sind diese Räume oder ist dieser Raum ein idealer Nährboden für Gesundheit.
Ja.
Weil der Körper und der Geist und die Seele des Kindes genährt werden in dieser Sicherheit und die Zellen, der Organismus darauf antwortet und nicht mit Krankheiten, nicht mit Symptomen antwortet, nicht mit irgendwelchen Störungen antwortet, sondern lernt, ich kann müde sein, ich kann Fieber haben, ich kann Kinderkrankheiten haben, ich kann mir das Bein brechen, ich kann vielleicht sogar was Ernsthaftes haben. Aber ich komme wieder zurück in eine Gesundheit. Ich komme wieder zurück in eine Stabilität. Ich kann mir selber dabei helfen, wieder zurück in einen gesunden Zustand seelisch und körperlich zu kommen. Das ist das Umfeld, das ist das Feld, in dem Gesundheit wächst.
Ja.
Es wäre meine Definition.
Definition von?
Gesundheit und Zusammenhang von
Ach
Gesundheit
so.
mit Verbundenheit. Verbundenheit und Gesundheit haben für mich eine direkte Verbindung.
Ich würde das gerne erweitern, weil ich bin natürlich deiner Meinung. Ich würde es gerne noch um den Aspekt
Nice.
erweitern, dass prinzipiell der Körper mit seinen Zellen und seiner DNA in der Lage sind, natürlich gibt es Einschränkungen bei kranken Kindern oder so, aber prinzipiell ist der Wunsch, Balance und Gesundheit wiederherzustellen. Das ist das natürliche Streben des Körpers. Und wenn ein Kind mit seiner Essenz verbunden ist, dann fließt das einfach so, weil nicht eine Unmengen Massen an Energien aufgebraucht werden müssen, um Ängste einzudämmen, um Existenz zu sichern, um sich sicher zu fühlen, um die Signale der Eltern zu lesen. Also ein Kind, das sich nicht sicher fühlt, zum Beispiel hat eine hyperaktive Amygdala, das hat ein hyperaktives Stresssystem. Wir wissen, dass chronischer Stress krank macht. Also die Sicherheit, die einhergeht, dass das Kind wirklich auf zellulärer Ebene weiß, ich bin fein, so wie ich bin. Ich muss nicht mein ganzes Leben mit Ängsten und Kompensationsstrategien irgendwie mich über Wasser halten, heißt, dass Energie für Gesundheit zur Verfügung steht. Das klingt jetzt so esoterisch irgendwie, nee, oder? Aber die Menschen mögen das Wort Energie nicht, aber es ist nun mal so. Es wird Energie im Körper verbraucht, es wird Energie produziert, es wird Energie verbraucht und die Frage ist halt, wofür? Und wenn sehr viel Energie geschluckt wird, indem man jemand sein muss, der man nicht ist, geht Energie verloren, die wir für gesundheitserhaltende Prozesse brauchen letztendlich. Da können wir natürlich noch viel weiter in die Tiefe gehen. Ich habe das ja im Detail auch in meinem Buch nochmal deutlicher erklärt, aber die Verbindung des Kindes mit den drei Aspekten, also die Verbindung zur Essenz, das haben wir jetzt gerade erklärt. Die Verbindung zur Familie ist das Bindungssystem, da weiß jeder. Also das ist ja forschungsbekannt letztendlich, dass sicher, unsicher gebundene Kinder, desorganisierte Kinder alle möglichen Krankheiten haben, psychisch als auch körperlich, nicht nur in der Kindheit, sondern auch im Alter später. Und dann die Verbindung zu etwas Höherem. Das ist auch ein Forschungsfeld aus dem Bereich der Neurowissenschaften, wo man mittlerweile weiß, dass spirituell angebundene Kinder, alle Kinder sind spirituell, aber solche, die es erfahren dürfen und leben dürfen, einen viel höheren Schutz zum Beispiel vor Depressionen und vor anderen Erkrankungen haben. Also diese drei Aspekte von Verbundenheit, das ist nichts Philosophisches jetzt mehr, was wir sagen. Das kann man in verschiedenen wissenschaftlichen Forschungsfeldern, weiß man, dass alle diese drei Aspekte wichtig sind, um gesund zu sein. Und wir reden immer von Kindergesundheit. Ich lege auch in meiner Ausbildung immer sehr viel Wert darauf, dass Gesundheit ein Prozess ist und dass Erwachsenengesundheit direkt zusammenhängt damit, welches biologische System, welche Gehirnarchitektur, welche Erinnerungen sind im Körper gespeichert. Weil natürlich wird ein Kind nicht die Krankheiten eines erwachsenen alten Menschen entwickeln, weil der Körper noch viel zu jung ist und noch nicht solche Verschleißerscheinungen zeigt. Aber der Alzheimer-Patient oder der Krebspatient mit 80 kann vielleicht einfach einen Kindheitsstress oder Kindheitstrauma gehabt haben, was die ganze Zeit, weil der Körper so krass ist im Kompensieren und Strategien entwickeln und Sachen ins Unterbewusstsein zu schieben. Und wie wir vorhin gesagt haben, wenn der Mensch gar nicht weiß, wie er sich richtig fühlt, wenn der Mensch gar nicht weiß, wie er ist, dann merkt er nicht einmal, dass er dass seine Existenz auf Kompensationsstrategien beruht. Dann kann er auch nicht mal gegenwirken, um diese ganzen toxischen Energien, die in der Kindheit eingepflanzt worden sind und immer noch wirken in Form von negativen Glaubenssätzen, schlecht ausgebildeten Exekutivfunktionen, ein hyperreagibles Stresssystem. Kann er ja gar nichts dagegen machen, weil er nicht mal merkt, dass es da ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass Kinder lernen, wie es sich anfühlt, mit sich selber verbunden zu sein. Wie fühlt sich mein Körper an, wenn ich mit mir selber verbunden bin? Wie ist mein Geist, wenn ich mit mir selber verbunden bin? Wie fühlt sich pure Sicherheit an? Weil wie soll man denn den Zustand erreichen, je wieder, wenn man gar nicht weiß, wonach man sucht oder dass überhaupt irgendwas verkehrt ist? Ich sage meinen Studenten immer, seid froh, wenn ihr merkt, dass was nicht stimmt. Weil das sind natürlich die ganz Frustrierten, die merken, dass was nicht stimmt und können nichts ändern. Die fühlen sich erstmal erschlagen von der Erkenntnis. Aber die sind besser dran, schon mal 100 Millionen Meilen weiter im Marathon, als die, die überhaupt nicht merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und chronische Krankheiten im Erwachsenenalter, wahrscheinlich hängen sehr viele mit der Kindheit zusammen. Und ich finde, wenn wir dann die alten Menschen anschauen oder auch 40-Jährige mit Herzinfarkten zum Beispiel, die nicht aufgrund irgendwelcher Gerinnungsstörungen existieren, sondern wirklich durch Inflammation und Entzündung, durch Kindheitstraumata entstanden sind, wenn man sich die Eltern anschaut, die Erwachsenen anschaut und denkt, oh Gott, hätte dir jemand geholfen, mal zu erfahren, was Verbindung zu dir selbst ist und wie du das aufrechterhältst, wärst du jetzt vielleicht gesund und am Leben.
Wenn ich nochmal auf diese frühkindlichen Prägungen, was den eigenen Körper auch angeht, kommen darf.
Ja.
Schmerz gehört zum Leben.
Ja.
Schmerz ist ein wichtiges Signal. Wenn wir Schmerz nicht mehr empfinden, dann leben wir nicht lange, weil diese Warnfunktion entfällt. Diese Idee, dass Schmerz etwas ist, was man mit extremer Angst, mit absoluter Ablehnung, mit es ist ganz schlimm, wenn man Schmerzen hat, man muss sofort alles tun, dass diese Schmerzen aufhören. Diese Haltung verwehrt eigentlich einen Umgang mit Schmerz, der diese Signalfunktion erstens mal besser zu interpretieren lehrt, der letztendlich auch die Wahrnehmung des eigenen Körpers besser mit sich bringt. Und es fängt ja dabei an, wenn ich jetzt, ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, ich verbrenne mich, ja. Das kleine Kind wird sich irgendwann mal verbrennen und es ist erschrocken und es wird dementsprechend rumschreien und dann ist es immer die Frage, wie schlimm ist es denn? Aber wenn es jetzt eine ganz normale Verbrennung ist, die einfach nur mal erstmal wehtut und wo dieses Erschrecken eigentlich erstmal das Wesentliche ist und danach brennt es, wie reagieren die Eltern darauf? Was machen sie? Fangen sie an, hyperventilieren, Entsetzensschreie auszuschreien, ins Chaos auszubrechen? Oder sind sie relativ ruhig, betrachten, wie schlimm es ihrer Meinung nach ist? Also muss man zum Arzt oder ist das jetzt etwas, was man mit fließendem Wasser oder mit einer guten Brandsalbe irgendwie hinbekommen kann? Und was signalisiere ich dem Kind, wenn ich es koreguliere und sage, weißt du, das brennt jetzt, das sind lauter kleine Nervenenden. Und die sagen jetzt deinem Gehirn, das war jetzt nicht so gut, das machst du jetzt nicht nochmal. Und die sind jetzt halt aufgeregt, weil da ist jetzt sehr, sehr viel zu tun, weil da jetzt schon in diesem Moment Heilprozesse anfangen. Und wenn du jetzt sagst, ich akzeptiere das, das ist so wie wenn lauter Ameisen rumkrabbeln und das sind halt zu viele und es fühlt sich nicht schön an, aber es hört irgendwann auf, so schlimm zu sein. Pass mal auf, in 10 Minuten ist es schon viel leichter. Dann wäre das nur ein Beispiel für eine ganz andere Herangehensweise, Schmerz in das Leben zu integrieren. Anstatt dem Kind etwas mitzugeben, was halt heute leider eher so ist, dass es etwas ganz Schreckliches ist. Und für mich ist das ähnlich schlimm, wie dem Kind zu sagen, Indianer kennt keinen Schmerz. Natürlich kennen wir alle Schmerz. Wir erleben Schmerz, Gott sei Dank, weil sonst wären wir schon längst alle tot. Aber es in ein rechtes Maß zu bringen und zu verstehen, dass das Gehirn auch das Schmerzempfinden mitbestimmen kann. Dass die Wahrnehmung von Schmerz auch durchaus steuerbar ist, integrierbar ist. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das kommt für meine Begriffe zu selten vor.
Die Wahrnehmung von Schmerz hat viel damit zu tun, ob wir Widerstand dagegen haben auch. Das heißt, wenn Eltern den Schmerz in so einer Panik, Situation bringen und den Schmerz als was Schlimmes, klar ist es nicht schön, darum geht es jetzt auch gar nicht, aber in dem zweiten Beispiel, wie du es gesagt hast, ist es einfach als Teil des Lebens praktisch. Also da ist eine Akzeptanz mit da drinnen letztendlich und eine Modulierung dessen, wie wir die Situation wahrnehmen. Und das bringt auch mehr Selbstwirksamkeit rein. Dann können wir Schmerz als etwas akzeptieren, was da ist und überlegen, deutlich bewusster als in deinem ersten Beispiel, wie wir damit umgehen wollen. Und du wirst es wahrscheinlich auch übertragen auf die emotionale Ebene letztendlich. Alle die Gefühle, die Angst auslösen oder unangenehm sind, da machen die Eltern das ja auch so. Entweder sie drücken es weg oder sie begleiten und koregulieren das in einem sicheren Rahmen, damit das Kind in Sicherheit erfährt, dass alles da sein darf, dass alles kommt und geht und dass es das schaffen kann. Und wenn dann das Kind den Bezug hat zu seinen Gefühlen, nämlich sie kommunizieren mit mir, es ist gerade nicht so schön, aber ich werde es schaffen, weil es nicht Todesangst vor seinen eigenen Gefühlen hat. Dann hat das Kind ein Sprachrohr zu sich selbst, was letztendlich wichtig ist, um in Verbundenheit zu bleiben und gesund sein zu können.
Exakt.
Wolltest du den Faden, du wolltest doch die Brücke schließen, oder?
Genau das ist die Brücke zur Verbundenheit und
Ja.
Das sind das ist das Fundament dafür, dass ich als Erwachsener überhaupt in Verbundenheit mit mir bin. Das sind alles kleine Puzzlesteinchen, die darauf einzahlen, ob ich überhaupt im Laufe meines Lebens in diese Verbundenheit immer wieder spüre. Und dann, wenn ich diese Verbundenheit als Fundament habe oder diese Fähigkeit, Verbundenheit zu spüren, dann kann ich ja auch in Verbundenheit mit anderen gehen. Und dann erst erlebe ich wahre Bindung.
Da würde ich gerne ein Beispiel nennen. Ich bin eigentlich super gut mit meinen Gefühlen, aber es gab eine Ausnahmesituation, da habe ich Annette angerufen und um Hilfe gebeten. Und sie hat mich praktisch korreguliert. Und das finde ich so wichtig, das zu sagen, dass auch wir Erwachsene das noch brauchen. Wir reden immer von den Kindern, aber es ist ganz natürlich, dass wir Erwachsene das noch brauchen. Und wenn wir jemand haben, wie mein Geschenk, die Annette, der uns schafft, die Gefühle durchleben zu lassen, die mit einzuordnen und dann auf eine höhere Ebene zu gehen, dann können wir das nicht nur verarbeiten auf physiologischer Ebene, sondern können wieder in Verbindung mit unserer eigenen Weisheit kommen, die manchmal abhanden kommt, wenn man völlig überwältigt wird von seinen Gefühlen. Und deswegen ist das wirklich so wichtig, dass wenn man es, also wir wollen damit sagen, manchmal, wenn wir Kinder korregulieren, können sie es selber lernen, sich selbst zu regulieren eines Tages, und trotzdem wird es Momente geben, wo man Unterstützung braucht manchmal, wo man jemand braucht, der einen korreguliert, damit man dann wieder in Verbindung gehen kann. Aber genau, dass man herausfindet, was war das, warum war das da, wie willst du in Zukunft damit umgehen, was kannst du daraus lernen, was heißt das über dein aktuelles Leben, über die Entscheidungen, und dass man diesen Kontext sieht, dass man wirklich arbeitet mit dem, was uns ausmacht, anstatt in Widerstand zu gehen. Was manchmal auch natürlich ist, wenn es ganz unerträglich ist, Annette, ist das auch natürlich. Aber wenn dir dann jemand hilft, da zu bleiben und das auszuhalten, dann kann man eben wieder in diese Verbindung gehen, die man verloren hat. Und es klappt nie, wenn man alles nur unterdrückt und klein macht, weil es so unangenehm ist, weil man Angst davor hat, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Und ich glaube, darüber hatten wir auch im letzten Gespräch schon geredet, dass das eine Facette des Seins ist, was viele nicht aushalten können, weil sie es nicht gelernt haben.
Was du, danke übrigens und für deine lieben Worte, dass wir als erwachsene Menschen in Zustände geraten können, in denen wir Korregulation brauchen, was aber im Prinzip ja auch in verschiedene Stufen, wenn man so möchte, zu teilen ist. Und das allererste ist, ich bin da, ich nehme dich so wahr, wie du gerade bist, ich sehe dich. Und ich vermittle dir jetzt zuallererst mal, du bist nicht allein, auch wenn du aus der Verbundenheit mit dir selber und mit allem rausgefallen bist. Ich vermittle dir dadurch, dass ich nicht so eskaliert bin, die Ruhe, dass ich dir sage, ich bin da, du bist sicher. Und danach, erst dann, und wenn ich dann dir helfe oder dem Menschen helfe, der dysreguliert ist, was ja die Korregulation nötig macht, wenn ich dann helfe, es einzuordnen. Und das heißt, einzuordnen, indem ich langsam wieder den Weg zu meinen eigenen Gefühlen finde. Wenn ich aus diesem, ich bin überwältigt, ich kann das alles nicht fassen, das ist alles viel zu viel. Wenn ich dann anfange, mich selber zu fühlen und mir auch erlaube zu fühlen, was da alles dahinter steckt, der Schmerz, die Verunsicherung. Aber ich merke, ich bin nicht alleine, was die Korregulation ist. Dann ist das ein wunderbares Geschenk, das wir uns auch als Erwachsene machen können, gegenseitig. Auch wieder einschränkend gesagt, oftmals gehen Menschen auf Bindungssuche und wollen eigentlich korreguliert werden. Aber es findet selten unter Erwachsenen statt. Warum? Weil es sich dann äußert durch Ersatzhandlungen, wie ich schimpfe. Oder ich bin wütend. Oder ich suche irgendetwas, dass ich in diesem dysregulierten Zustand bleibe und jemand, das Gegenüber, empört sich dann auch darüber. Und es fühlt sich scheinbar an wie Regulation, weil jemand mit mir empört ist. Und das schafft so eine Scheinbindung.
Wie beim
Aber
Lästern.
Überlästern, über sich empören, über wütend sein. Also ich schaffe eine Scheingemeinsamkeit, indem ich letztendlich aber in dieser Wut oder in dieser Empörung oder in diesem Entsetzen bleibe, aber ich reguliere mich nicht und ich gehe auch nicht in eine echte Verbundenheit. Und die Person, die das mit mir macht, reguliert mich auch nicht, sondern sie suggeriert eine Bindung, die eigentlich keine wahre Bindung ist.
Ja.
Und es ist gebräuchlicher, als einem erwachsenen Menschen zu sagen, weil das klingt und fühlt sich häufig wahrscheinlich für Leute, die das gar nicht kennen, wie das ist, wenn ich zu jemand hingehen kann und sagen kann, mir geht's gerade nicht gut, ich bin so durch den Wind. Wenn die das nicht kennen, weil sie es als Kind nicht kennengelernt haben, weil sie es im Erwachsenenalter nicht kennengelernt haben, die können zuallererst überhaupt nicht damit umgehen, dass jemand ihnen vorbehaltlos sagt, du bist sicher. Du bist nicht alleine. Ich bin hier, egal wie du dich jetzt fühlst,
Ja.
egal was du sagst, ob du weinst, ob du schreien möchtest. Ich halte das aus.
Ja, das ist so was Wichtiges. Man sagt ja immer das Wort Raum halten. Das
Ja.
ist so kostbar, wenn man sagen kann, ich halte das aus. Ich bin für dich da. Ich sehe dich. Ich nehme dich an der Hand, wo ich das Gefühl habe, es ist sinnvoll. Aber ich lasse dich auch, wo ich das Gefühl habe, es ist sinnvoll. Und ich habe keinen Zwang, das zu beenden jetzt für dich, weil ich es nicht aushalten kann, sondern ich helfe dir wieder auf eine höhere Ebene in deine Seinsform sozusagen zu kommen. Das ist schon eine Kunst und ich muss sagen, ich glaube, ich habe noch nie einen Erwachsenen getroffen, der das. Ich habe noch nie. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ob ich jemals schon mal koreguliert werden musste als Erwachsener. Ich glaube, das war das erste Mal und es ist mir als. Es war krass. Ich sage, Annette sollte eine Fortbildung anbilden. Aber ich mache das ja auch mit meinen Mentoren, wenn die ganz, ganz, wenn das ganz dramatisch ist oder so, dann haben wir auch schon so Momente gehabt. Und da ist es echt wichtig und das erlauben sich Erwachsene oft nicht. Und die Mamas und Papas, von denen wir vorher gesprochen haben, die sollten sich das halt auch erlauben, um Hilfe zu bitten. Und aber dann ist immer das Problem, wer ist in der Lage, einen anderen Erwachsenen zu korregulieren? Das ist echt nicht einfach. Da bräuchten wir mehr Menschen, die das so machen können. Aber letztendlich, was ich jetzt sagen wollte, ist, kann ich den Raum halten, ohne ein bestimmtes Ziel im Auge zu haben?
Das ist doch der Unterschied zwischen verhaltensregulierend
Ja.
und bedürfnisorientiert.
Genau.
Dem echten bedürfnisorientiert. Und wir haben alle mehr dieses verhaltensregulierende in der Erziehung erfahren. Es wird gelebt, mehr oder minder. Also ich rede jetzt nicht von der bedürfnisorientierten Blase, die das versucht anders zu machen. Aber grundsätzlich geht es um Verhaltenskorrektur, weil unsere Gesellschaft auch verhaltenskorrigierend funktioniert.
Ja.
Und dieses Raumhalten kostet ja im ersten Augenblick auch Energie, Aufwand und Zeit. Du kannst verhaltenskorrigierendes Erziehen durchaus in eine gewisse Time. Also wenn du wenig Zeit hast, kannst du trotzdem verhaltenskorrigierend erziehen.
Ja.
Aber wenn du wenig Zeit hast, ist es schwierig, den Raum zu halten für etwas, was einfach nicht einzugrenzen ist. Wenn ein Kind dysreguliert ist und es muss sich erstmal austoben und ausschreien, dann kann ich sagen, tut mir leid, ich habe jetzt ein Meeting, ich muss jetzt den Call annehmen, sondern ich muss im Prinzip theoretisch sagen können, ich sitze jetzt hier, bis du dich beruhigt hast. Und erst dann stehe ich auf, wenn du die Sicherheit hast durch die Verbundenheit und die Bindung, die ich dann wieder erlaube, weil sie dann erst wieder entstehen kann, wenn das Kind wieder ein bisschen runterkommt. Das ist eine Zeitfrage, das ist eine Ressourcenfrage. Und diese Ressourcenfrage, das ist ja auch das, was Nora Imlau sagt, diese Ressourcenfrage ist eine konkurrierende zu unserer heutigen Welt. Weil wir sind alle Ecke auf Kante genäht, wir sind alle in ganz enge, kurze Zeitgerüste hineingepresst, du in der Praxis, wir alle sind in dieser Taktung und dann geht im Prinzip nur verhaltenskorrigierend jemand maßregeln, damit er ein gewünschtes Verhalten an den Tag legt, damit es fließend weitergehen kann. Das ist dieser Kontrast und dieser Widerspruch, in dem wir leben. Und deswegen ist, also auch das ist kein Dogma, aber Raum zu halten generell, wenn ein Kind und ein Erwachsener das einmal erlebt hat, wie das ist, wenn der Raum für ihn gehalten wird, dann ist das, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, du bist okay so, wie du bist, ich nehme dich an. Und das war das, was du am Anfang gesagt hast, die totale Annahme.
Ja, was menschliches Grundbedürfnis ist. Ohne totale Annahme haben wir nicht die Erlaubnis, wir selber zu sein. Und wenn wir nicht wir selber sein können, können wir uns nie geliebt fühlen.
Und du hattest das bedingungslose Liebe mit eingebracht, die Menschen nur sehr schlecht in der Reinform leben können. Aber hinter dieser totalen Annahme steckt ja letztendlich das Potenzial für bedingungslose Liebe. Als Ideal oder als Richtlinie.
Als ich diese Erfahrung gemacht habe, diese sehr schönen Erfahrung von Annahme, die dazu geführt hat, dass ich das auf einer viel tieferen Ebene verstehe, weißt du, was das Erste war, was hochkam in dieser meditativen Erfahrung der Annahme? Liebe. Und zwar bedingungslose. Das war krass.
Kann ich nachvollziehen.
Es kam von selbst. Und
Hier,
viele
aus deinem Herzen.
und ja, es kam, ist ja klar, in der Annahme liegt das Bedingungslose. Und das war für mich so schön. Ich war voll im Flow in der Annahme und dann kam Liebe für mich, für alle, für jeden und es war so schön. Und vielen wird ja gesagt, ja, wenn du mit dir selbst verbunden sein willst, musst du dich nur selbst lieben. Nein. Erst annehmen. Erst annehmen, dann kann man an sich arbeiten. Also wenn wir das vielleicht auch noch auf, weil viele Eltern sind ja gefangen in Selbstoptimierung. Weil sie denken, wenn ich mich optimiert habe, dann nehme ich mich an. Aber das ist eine Energie von Unzufriedenheit und Mangel und Perfektionismus und ich bin unzufrieden und ich bin die ganze Zeit schlecht. Und eigentlich verstärke ich die ganze Zeit mein Gefühl von, ich bin nicht gut genug und dann kann keine Verbundenheit entstehen. Wenn wir lernen, erst in die totale Annahme zu gehen, da haben viele Widerstand. Wenn ich zum Beispiel Leuten sage, die abnehmen wollen, erst gehst du in die Annahme und dann kannst du weiterarbeiten, dann machst du das mit einer ganz anderen Energie, nämlich du verfluchst dich nicht bis. Das wollen viele nicht. Viele wollen nicht annehmen, bis sie geändert haben. Und das funktioniert nicht. Der erste Schritt ist die Annahme. Darauf heraus von Gefühl von mehr Liebe, mehr Verbundenheit, können wir weitergehen in unsere Richtung. Und nicht eine aus Mangel entstandene und Stress entstandene und Traumaenergie entstandene, sondern Annahme. Und dann in dieser Liebe bewegend, in Einklang mit uns selbst, uns transformieren.
Und
Und
das schließt.
das wird immer in Verbundenheit dann sein und immer
Genau.
Verbundenheit erschaffen.
Genau.
Und damit Gesundheit.
Und das ist das Menschsein an sich, in dem die pure Existenz an sich schon erfüllend ist, was nicht bedeutet, dass ich nicht nach vorne strebe
Ja.
und gestalte und erschaffe und das Leben erfahren möchte, aber es erlaubt einem, im Moment zu sein.
Ja. Ich könnte jetzt gleich nochmal weiter ansteigen, aber ich finde jetzt, es war jetzt sehr schön rund.
Ich auch.
Wir lassen es jetzt so.
Wir sind jetzt im Moment.
Wie bitte?
Wir sind jetzt einfach im Moment und lassen den Moment
Wir
wirken.
lassen den Moment wirken. Danke, Annette.
Danke, Daisy.
Und wir würden uns freuen über einen Haufen Fragen zu diesem Thema, oder?
Sehr.
Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ihr könnt mir und Annette alle möglichen Fragen über E-Mail schicken und wir würden sehr, sehr gerne zum Thema Verbundenheit noch ganz viele Fragen beantworten. Ich finde die Stimmung gerade so selig. Ich würde einfach abschließen, wenn du nichts mehr zu sagen
Genauso.
hast. Ciao.
Ciao.
das war's für heute beim Familienpodcast Gesund und Glücklich mit Dr. Mami und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao!